ARD. SWR 2. Wissen.
Mit dem Science Talk. Essstörungen wie Anorexie, Bulimie oder auch der Binge-Eating-Störung sind weiter verbreitet, als man denkt. Und Corona hat das Ganze nochmal verstärkt. Wie kann man diesen Menschen mit neuen und ergänzenden Therapieansätzen wie VR-Brillen oder Hirnstimulation helfen? Ich bin Julia Nestlen und darüber habe ich mit der Professorin für translationale Psychotherapieforschung Katrin Giel gesprochen. Wenn wir über Essstörungen sprechen, dann kommen bei ganz vielen direkt Social Media ist schuld auch in den Kopf. Können wir mal vielleicht so ein bisschen Blick auf die letzten Jahrzehnte richten? Hat sich das verschlimmert? Haben mehr Menschen heute Essstörungen? Wenn ja, warum? Wie ist da die Lage?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn Sie mich das vor der Pandemie gefragt hätten, dann wäre die Antwort so ein bisschen länger ausgefallen. Und jetzt sind wir nach der Pandemie. Und da muss man jetzt leider ganz klar sagen, ja, die Essstörungen sind häufiger geworden. Und zwar kann man das für alle Diagnosen sagen. Die drei großen Hauptdiagnosen, die Anorexie, die Bulimie und die Binge-Eating-Störung. Und da haben wir jetzt eigentlich auch sehr gute Daten, die zeigen, also wir haben einen enormen Anstieg von Neuerkrankungen. Und diejenigen, die auch schon vor der Pandemie betroffen waren, haben häufig auch erneut Schwierigkeiten auch bekommen mit dem Essverhalten, haben auch teilweise Rückfälle erfahren.
Ist ja irgendwie faszinierend, weil das ja so ein grundlegendes Bedürfnis ist zu essen. Warum kann das so entgleisen, dieses Bedürfnis? Mhm.
Ja, das ist tatsächlich, finde ich, auch faszinierend, weil Essen natürlich ein ganz basales Bedürfnis ist und es dient unserem Überleben. Und deshalb ist unser Körper ja auch eigentlich so, sag ich mal, gestrickt und ausgestattet, dass das Essen auf jeden Fall gesichert wird. Ich denke, die Essstörungen an sich sind sehr komplexe Erkrankungen. Also es gibt jetzt nicht den einen Grund, warum jemand eine Essstörung speziell jetzt entwickelt, sondern das ist ein relativ komplexes Zusammenspiel von so mehreren Puzzlestücken, sag ich mal. Und das geht auch über einen längeren Zeitraum, müssen wir uns das vorstellen. Sie haben aber recht damit, dass es ein Stück weit schon auch jetzt zugenommen hat oder dass wir uns auch fragen können, warum sehen wir denn auch gerade bei jungen Menschen eine Zunahme von Essstörungen? Und wir gehen davon aus, dass ein Stück weit unsere Lebensumgebung, unsere Lebenswelt und vor allem auch unsere Nahrungsmittelumgebung dazu beiträgt, weil eben, habe ich gerade angesprochen, ja, unser Körper ein Stück weit darauf ausgerichtet ist, mit dieser Nahrungsmittelumwelt auch umzugehen. Und die hat sich sehr stark verändert, weil wir heute zumindest in den westlichen Industrienationen, wo es uns ja auch relativ gut geht, sind wir eigentlich ständig umgeben von Nahrungsmitteln, die aber teilweise nicht mehr das sind, was wir traditionell eigentlich an Ernährung vorgefunden haben, sondern wir sind umgeben von hochkalorischen Nahrungsmitteln, industriell hergestellten. Das ist für viele Menschen dann eine Schwierigkeit, die dann eher Übergewicht entwickeln. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch solche Einflüsse, die Sie vorher auch schon angesprochen haben, im Bereich vielleicht Social Media. Also es gibt auch bestimmte Körperideale, die vermittelt werden und die vielleicht auch zunehmend stark und sehr dominierend im Vordergrund stehen für Menschen, die sich vielleicht auch damit beschäftigen, wie möchte ich aussehen, wie soll mein Körper aussehen. Und diese Dinge, die haben sicherlich zugenommen.
Vielleicht können wir mal so, es gibt natürlich nicht die typische Patientin oder den typischen Patienten, aber uns mal da so an diese drei Diagnosen ranwagen. Beginnen wir vielleicht mit der Anorexie, also der Magersucht. Was sind da üblicherweise Ursachen? Und es sind ja meistens Frauen.
Ja, das stimmt. Also von Essstörungen insgesamt sind hauptsächlich Frauen betroffen. Das kommt ein bisschen drauf an, worüber wir sprechen. Bei der Anorexie, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist es das Geschlechterverhältnis sehr stark so, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind. Bei der Binge-Eating-Störung sind durchaus auch mehr Männer betroffen. Mhm. Bei der Anorexie können wir vor allem von Patientinnen sprechen. Und es ist jetzt so, dass wir nicht so das einheitliche Modell haben für die Entstehung, wo wir sagen, das ist jetzt das Modell, worauf wir uns beziehen, sondern wir sind im Moment an einem Punkt, wo wir denken, ja, es gibt so verschiedene Puzzlestücke, von denen wir wissen, sie spielen wahrscheinlich zusammen in der Entstehung dieser sehr schweren Essstörung. Da kann man zunächst mal sagen, wir wissen, dass es genetische Grundlagen gibt. Anorexie tritt familiär gehäuft auf. Das sollte man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass man wirklich jetzt die Krankheit an sich vererbt. Ja, es ist eine sehr komplexe Krankheit, sondern es ist eher so, dass so bestimmte Dinge in der Familie vielleicht auftreten, also Dinge vererbt werden wie vielleicht Persönlichkeitseigenschaften. Da geht es zum Beispiel darum, bin ich vielleicht jemand, der die Dinge besonders genau macht? Bin ich vielleicht auch jemand, der ein bisschen ängstlicher ist, vielleicht auch mit Stress nicht so gut umgehen kann? Kinder, die auch eher vielleicht einen niedrigeren Selbstwert haben, der vielleicht schnell verunsichert sind. Und das können so eine Ausgangslage sein, wo man dann vielleicht, wenn man jugendlich ist, tatsächlich eher ein Risiko hat, jetzt eine Anorexie zu entwickeln. Das muss nicht sein, aber das könnte jetzt sein, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel in der Adoleszenz konfrontiert werde mit diesen Körperidealen. Da geht es jetzt darum, okay, ich bin umgeben von so Ideen, ach, man muss besonders schlank sein und das ist sehr gut, wenn ich jetzt irgendwie abnehmen würde vielleicht. Und dann habe ich gerade vielleicht auch nicht so einen stabilen Selbstwert, bin vielleicht ein bisschen verunsichert auch in meiner Entwicklung. Dann kann es dazu führen, dass man vielleicht anfängt und sagt, ach, ich könnte mal ausprobieren, wie ist es denn mit dem Diätieren? Ich versuche mal Gewicht abzunehmen. Das ist bei vielen Heranwachsenden so, dass sie damit experimentieren. Das an sich ist jetzt keine Essstörung. Aber dann könnte es sein, gerade weil ich zum Beispiel diese genetischen Faktoren habe, weil es in meiner Familie vielleicht ein gewisses Risiko gibt, eine Risikokonstellation, fange ich an abzunehmen, esse weniger und merke, ich kann das besonders gut. Ja, also es gibt tatsächlich diese Konstellation, da gibt es eine genetische Disposition, dass man da besonders gut fasten kann. Bei den meisten Menschen ist es so, dass sie dann irgendwann wieder einen Heißhunger entwickeln und tatsächlich dann auch vielleicht wieder eher was essen. Und dann wissen wir aber gerade bei den Patienten, die da eher so reinrutschen tatsächlich in die Magersucht, dass sie merken, Mensch, ich kann das gut. Gerade auch, weil sie vielleicht diese Persönlichkeitsstruktur haben und sagen, ach, ich nehme die Dinge sehr genau, ich möchte mich an die Regeln halten. Und das stellt so ein Risiko dar. Und dann wissen wir eben, dass es, wenn man gerade so ein bisschen auch abgenommen hat und reingerutscht ist in so ein Untergewicht, dass dann ganz viele Dinge sich im Körper auch verändern, die im Endeffekt dazu beitragen, dass das weitergeht und aufrechterhalten wird. Also okay. Wir nennen das Starvationseffekte.
Ja, also Hungereffekte.
Genau, also da gibt es dann bestimmte Veränderungen, auch neurobiologischer Art im Gehirn, aber auch in der Hungersättigungsregulation, die im Endeffekt dazu führen, dass es relativ schwierig ist, da wieder rauszukommen.
Also Sie sehen an einem Gehirn theoretisch, diese Person ist magersüchtig?
Ja, so ganz konkret kann man, also man kann es jetzt nicht so sich vorstellen, ach, man sieht jetzt zum Beispiel das Bild von einem Gehirn, wie es jetzt zum Beispiel so eine Magnetresonanztomographie aufnimmt und da kann man sagen, das ist jetzt, diese Person hat jetzt eine Essstörung. Mhm. Aber wir haben schon, es gibt Studien, in denen man vergleichen kann, zum Beispiel, ja, wie machen bestimmte Menschen, die jetzt eine Essstörung haben, wie würden die jetzt zum Beispiel Nahrungsbilder, wenn man die zeigt, wie werden die verarbeitet im Gehirn im Vergleich zu Menschen, die keine Essstörung haben. Und da können wir schon sehen, dass es zu Veränderungen kommt, auch auf dieser neurobiologischen Ebene. Es gibt Hirnareale, die sind eher verantwortlich für die Verarbeitung von Belohnung. Nahrungsreize sind Belohnung oder Essen an sich, das ist was, was wir Menschen als belohnend wahrnehmen. Und da sehen wir zum Beispiel bei Patienten, die an Anorexie leiden, dass diese Hirnareale weniger stark reagieren. Ja? Also da scheint was zu verändert zu sein im Bereich der Belohnungsverarbeitung. Und auf der anderen Seite haben wir Hirnareale, die sind dafür verantwortlich, dass wir unser Verhalten steuern. Dass wir zum Beispiel auch Verhalten hemmen, das jetzt unerwünscht ist. Und da haben wir auch gesehen in solchen Bildgebungsuntersuchungen, dass Frauen mit Anorexie diese Hirnareale sehr stark rekrutieren. Also es ist ein Stück weit ein Ungleichgewicht zwischen dieser Verhaltenssteuerung und der Belohnungsverarbeitung, die wahrscheinlich dazu beitragen, dass man auch dieses Untergewicht halten kann.
Sie haben gerade angesprochen, dass gerade junge Frauen ja auch irgendwie so Diäten ausprobieren. Da läuft vielleicht ja von der gesellschaftlichen Wahrnehmung schon auch in Gefahr, so zu bagatellisieren, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, also es ist sicherlich immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Also es ist tatsächlich so, dass ja sehr viele Heranwachsende, seien es jetzt Jungs oder Mädchen, tatsächlich natürlich an so Punkte kommen, wo sie überlegen, wie soll mein Körper aussehen? Oder ja, es geht auch dann viel um Äußerlichkeiten und sich ein Stück weit auch zu finden, seine eigene Identität auch ein bisschen zu finden. Und ja, Ernährung spielt natürlich eine große Rolle, ich denke, für viele Menschen, ja, dass man überlegt, ja, wie möchte ich mich ernähren, wie kann ich mich gesund ernähren und dass man da eben auch Dinge ausprobiert. Und gerade die Gewichtsregulation ist natürlich auch immer ein starkes Thema, auch in den Medien. Und ja, ich denke, an sich ist es so, dass viele Heranwachsende, auch noch erwachsene Menschen natürlich, mit Diäten versuchen, ihr Gewicht zu beeinflussen. Und das an sich sollte man nicht pathologisieren. Also das ist natürlich jetzt nicht schon eine Essstörung. Aber es kann natürlich schon so ein erster Schritt sein in die Essstörung oder eben kann ja auch ein Teil einer Essstörung sein. Und da ist es natürlich so, dass wenn jetzt jemand auf dem Weg dahin ist oder schon vielleicht auch anfängt, eine Essstörung zu entwickeln, dass es dann auch wichtig ist, dass das erkannt wird und möglichst frühzeitig erkannt wird und dass es eben nicht bagatellisiert wird. Da kommen natürlich noch andere Dinge hinzu. Also ich denke, so Anzeichen können dann auch sein, dass eine Person zum Beispiel sich auch so sozial sehr zurückzieht, zum Beispiel auch Essen in der Gemeinschaft vermeidet, nur als ein Beispiel, ne? Und dass man da so ein bisschen sensibel auch dafür ist und vielleicht ja die Person auch darauf anspricht und das zum Thema macht, das wäre natürlich sicher hilfreich für die Betroffenen.
Jetzt haben wir über Magersucht gesprochen, Anorexie. Ein weiteres Störungsbild ist die Bulimie, das heißt, Menschen essen und behalten das Essen aber nicht bei sich. Genau. Wie unterscheiden sich da die Patientinnen und Patienten und auch woher das Ganze kommt von Menschen mit Anorexie?
Ja, genau. Also es gibt noch eine weitere Essstörung, das ist die Bulimia nervosa und auch die Binge-Eating-Störung, die dann im anderen Spektrum des Gewichtes sich befindet. Bei der Bulimie und bei der Binge-Eating-Störung ist es jeweils so, dass die Betroffenen unter regelmäßigen Essanfällen leiden. Und da ist es so, dass die Betroffenen wirklich die Kontrolle verlieren und regelmäßig eben Nahrung aufnehmen im Rahmen eines Essanfalls. Die Nahrungsmenge ist deutlich größer als das, was gesunde Menschen essen würden in derselben Zeit. Bei der Bulimie ist es so, dass die Kalorien, die aufgenommen werden, die werden dann wieder kompensiert. Das heißt, die Betroffenen versuchen es wieder loszuwerden, zum Beispiel indem sie nach dem Essanfall Erbrechen selbst induzieren oder auch über exzessives Sport treiben. Bei der Binge-Eating-Störung wird nicht regelmäßig kompensiert. Das heißt, da bleibt es im Endeffekt halt bei dieser Nahrungsaufnahme, die übermäßig ist. Und deshalb entwickeln die meisten Betroffenen dann mittelfristig und langfristig Übergewicht oder auch Adipositas.
Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung und auch in Ihrer Entwicklung von ja neuen innovativen Therapieansätzen, vor allem mit der Anorexie und mit der Binge-Eating-Störung. Schauen wir mal auf die Anorexie. Also Standard ist, vermute ich mal, einfach eine Psychotherapie zu machen. Und dann haben Sie aber noch was Zusätzliches entwickelt. Aber einmal bei der Psychotherapie, wo sind denn da die Schwierigkeiten? Weil es gibt ja auch extrem viele rückfällige Menschen.
Mhm. Ja, genau. Also man kann sagen, dass Psychotherapie die Behandlungsmethode der ersten Wahl ist bei Essstörungen. Und Psychotherapie ist auch sehr wirksam. Also viele Betroffene finden es sehr hilfreich und können auch Therapieziele erreichen über die Psychotherapie. Das ist jetzt ja ein bisschen unterschiedlich gelagert. Also es geht auf jeden Fall meistens auch um Normalisierung des Essverhaltens. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, über welche Störung wir sprechen. Bei der Anorexie ist natürlich ein ganz großes Therapieziel, dass Gewicht zugenommen wird. Und bei Essstörungen, die jetzt eher mit Essanfällen, mit impulsivem Essverhalten assoziiert sind, geht es halt häufig darum, dass man guckt, dass man die Essanfälle reduziert und teilweise dann auch, dass man am Körpergewicht arbeitet. Das ist aber meistens eher nachgelagert. Ja, die Psychotherapie ist hilfreich. Wir wissen aber, dass eben ja manchmal nicht nachhaltig genug auch Veränderungen stattfinden können. Also dass viele Betroffene die Dinge, die gelernt worden sind, vielleicht nicht so nachhaltig auch in den Alltag umsetzen können, dass dann auch Rückfälle passieren. Und es gibt tatsächlich auch eine Reihe von Betroffenen, die gar nicht von der Psychotherapie oder sehr wenig nur profitiert und vielleicht gar nicht zunimmt oder eben an den Essanfällen nicht so viel verändern kann.
Warum ist das so schwierig? Ist das, weil die Menschen so sehr davon überzeugt sind, dass dieses ideale Körperbild eben das extrem dünne ist?
Ja, ich denke, es ist wichtig, auch noch mal zu unterscheiden, weil Sie sagen, sind die so überzeugt davon? Also es ist, wir gehen davon aus, dass es jetzt nicht wirklich willentlich beeinflussbar ist, sozusagen die Komplexität dieser Störung. Also man sollte sich das nicht so vorstellen, dass die Betroffenen ganz einfach so machen können und sagen, ja, jetzt möchte ich mir das anders vorstellen oder habe ich eine andere Überzeugung, sondern es sind eben häufig, weil ich habe das vorher beschrieben, wie lang der Weg auch in die Erkrankung ist und wie komplex die Erkrankung ist und dass eben auch bestimmte ja, neurobiologische Veränderungen auch stattfinden, die es sehr schwer machen, das Verhalten zu verändern. Und deshalb ist es halt häufig auch ein langer Weg raus oder ist eben auch mit erheblicher Veränderungsarbeit sozusagen verbunden. Und es gibt eben auch diese ein Stück weit biologischen Prozesse, die diese Essstörung aufrechterhalten und die dann eben auch Menschen, die betroffen sind, auch ein Stück weit drin halten. Ne? Es gibt diese Aufrechterhaltungsfaktoren, die sich sehr verfestigen können. Gerade weil viele Patientinnen die Störung lange haben, bevor sie sich auch in Therapie begeben. Und wir wissen eben, je länger dann die Essstörung auch schon besteht, umso schwieriger ist die Therapie. Wahrscheinlich, weil eben auch diese ganzen ja, neurobiologischen Veränderungen sich sehr verfestigt haben. Mhm.
Einer Ihrer Forschungsansätze, um die Therapie zu unterstützen, ist, mit virtueller Realität zu arbeiten. Das heißt, die Patientinnen und Patienten bekommen eine Virtual Reality Brille aufgesetzt und sehen dann einen anderen Körper. Beschreiben Sie mal, was ist da Ihr Ansatz?
Mhm. Ja, wir sind eigentlich auf diesen Ansatz gekommen über die Körperbildstörung. Also das ist auch ein wichtiges Diagnosekriterium. Also die meisten Patientinnen, die an Magersucht leiden, haben in irgendeiner Form eine Körperbildstörung. Und die geht oft einher mit sehr intensiver Furcht, Gewicht zuzunehmen. Das ist eben was, was natürlich der Therapie dann auch im Wege steht. Also die Patientinnen möchten ja die Essstörung irgendwie loswerden oder möchten daran arbeiten. Und gleichzeitig verspüren sie eben diese enorme Angst, Gewicht zuzunehmen. Und das ist jetzt eigentlich ihr Therapieziel. Und da haben wir überlegt, was könnte denn vielleicht auch nochmal ein Ansatz sein, ein alternativer Ansatz sein, an dieser Furcht vor Gewichtszunahme zu arbeiten, was man natürlich in der Psychotherapie auch tut. Und wir haben eben schon mehrere Jahre lang Grundlagenforschung betrieben zur Körperbildstörung, gemeinsam mit unseren Kollegen vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Und haben hier Körpermodelle künstlich entwickelt, also sogenannte Avatare. Diese Körpermodelle haben wir eingesetzt, um Körperbildstörungen zu untersuchen bei Frauen, die von Anorexie betroffen sind. Und sind dann im Endeffekt in der Weiterentwicklung auf die Idee gekommen, dass wir das auch therapeutisch einsetzen könnten. Das heißt, was wir tun, ist, wir haben eine virtuelle Realitätsumgebung entwickelt, in der die Patientinnen sehen können, wie sie vielleicht aussehen würden, wenn sie Gewicht zunehmen würden. Also wenn sie an der Therapie so teilnehmen, dass sie vielleicht ein BMI zum Beispiel von 19 oder 20, also im unteren Normalgewichtsbereich, dann entwickeln würden. Und in dieser virtuellen Realitätsumgebung besteht dann die Möglichkeit, dass man sich damit auseinandersetzt, relativ realistisch. Ja? Einfach auch mal ein bisschen diese psychotherapeutischen Möglichkeiten dadurch erweitert, weil man kann natürlich viel darüber sprechen, theoretisch, aber es wirklich dann zu sehen und zu erleben, wie fühle ich mich da, was löst es bei mir aus, das erweitert eben auch nochmal die Möglichkeiten, auch tatsächlich an dieser Angst, die da dahinter steckt, nochmal zu besprechen.
Wie erfolgreich ist das denn? Was bekommen Sie für Rückmeldungen?
Ja, also wir haben eine Pilotstudie durchgeführt, in der eine ganze Reihe von Patientinnen teilgenommen hat an mehreren Sitzungen mit dieser virtuellen Realitätsumgebung. Und erstmal war die Rückmeldung von vielen unserer Patientinnen, dass sie grundsätzlich Interesse hatten. Das fanden wir schon mal sehr gut. Also, dass die Patientinnen sich erstmal vorstellen können, überhaupt in diese Konfrontationssituation zu gehen und sagen, ja, ich kann mir das vorstellen. Ich gucke mir das mal an. Wie würde ich denn aussehen, wenn ich zunehmen würde? Und viele unserer Patientinnen haben uns auch rückgemeldet, dass sie tatsächlich eine Verbesserung verspürt haben, dass es ihnen geholfen hat, an dieser Angst vor Gewichtszunahme zu arbeiten und dass sich auch andere Aspekte ihres Körperbildes auch verbessert haben, dadurch, dass sie eben in mehrfachen Sitzungen sich mit diesem Körpermodell auseinandergesetzt haben.
Gibt es da bestimmte Körperregionen, die irgendwie besonders einen besonderen Effekt hatten, die dann irgendwie eher mal abgetastet wurden und gemerkt haben, oh, das finde ich vielleicht gar nicht so schlecht?
Mhm. Also das ist so, dass wir jetzt in einer weiteren Studie uns damit auseinandersetzen möchten. Eigentlich genau das, was Sie gerade ansprechen, noch mal besser untersuchen wollen. In dieser ersten Pilotstudie ging es für uns erstmal darum, überhaupt die Akzeptanz und Machbarkeit zu untersuchen. Und wir werden jetzt in einer Folgestudie genau das untersuchen, dass wir ein bisschen genauer hinschauen, welche Körperregionen, gibt es vielleicht bestimmte Körperregionen, die da besonders relevant sind? Oder gibt es auch vielleicht bestimmte, ja, Anleitungen, die wir noch besser geben können für die Patientin? Gibt es Dinge, die wir an der Realitätsumgebung vielleicht noch mal ändern können, um das noch besser wirksam zu machen?
Wie weit sind Sie denn insgesamt damit? Also es ist im Moment nur für Menschen, die sich für die Studien anmelden, sozusagen zugänglich, oder?
Genau, also das ist im Moment, befindet sich das noch in der Entwicklungs- und Pilotphase. Mhm. Und ist kein Therapieansatz, den wir jetzt wirklich für die Breite schon anbieten könnten, sondern das bedarf sehr sorgfältiger Vorarbeiten und auch einem besseren Verständnis der Mechanismen, die darunter liegen, bevor wir das wirklich auch dann in der Breite anbieten können.
Ja. Das Zweite, was sich besonders angucken, ist die Binge-Eating-Störung und innovative Therapien dazu. Warum denn nicht Bulimie auch?
Ja, bei der Bulimie ist es so, dass wir bei uns in unserem Zentrum, wo ich arbeite, eben auch relativ wenig Patientinnen sehen und behandeln. Die Bulimie ist in Deutschland eben hauptsächlich, also in der Leitlinie wird empfohlen, dass sie hauptsächlich ambulant behandelt werden kann. Und da wir in einem Zentrum sind, wo wir vor allem stationär und auch teilstationär behandeln, ist es so, dass wir relativ wenig Patientinnen mit Bulimie auch selber behandeln. Mhm. Und von daher fokussieren wir uns auch in der Forschung auf die Patientengruppen, die wir auch hauptsächlich selber behandeln.
Okay. Unter anderem eben die mit einer Binge-Eating-Störung. Während Sie sich bei der Anorexie das Körperbild angeguckt haben, so als einzelnen Faktor, ist es bei der Binge-Eating-Störung die Impulskontrolle. Mhm. Was haben Sie da rausgefunden und was ist Ihr Ansatz?
Ja, genau. Die Impulskontrolle ist auch ein sehr komplexes Merkmal sozusagen, die sich zusammensetzt aus mehreren Bausteinen. Da geht es unter anderem darum, um die Belohnungsverarbeitung. Also wie stark suche ich denn Belohnung auf? Und zum anderen ganz wesentlicher Baustein ist die sogenannte Hemmkontrolle. Also wie gut kann ich denn Verhalten unterdrücken, das jetzt vielleicht im Moment nicht so erwünscht ist? Und wir haben in Studien gesehen, ebenso wie auch andere Arbeitsgruppen, Kollegen, die sich mit Binge-Eating-Störungen beschäftigt haben, dass Patienten, die eben dieses bestimmte Essmuster haben, also die eben diese Essanfälle haben regelmäßig, dass diese Patienten sich von anderen, die auch übergewichtig sind, dadurch unterscheiden, dass sie eben sehr viel stärker auf Nahrungsreize reagieren. Sie finden die deutlich belohnender. Und gleichzeitig größere Schwierigkeiten haben dann tatsächlich, Verhalten zu hemmen. Mhm. Also es fällt ihnen sehr schwer, zum Beispiel wegzuschauen von solchen verlockenden Nahrungsreizen oder auch in anderen Aufgaben, die man ihnen gibt. Es ist sehr schwierig für sie, eigentlich nicht auf diese Nahrungsmittel zu reagieren. Und wir haben eigentlich auf Basis von diesen Mechanismen, Studien, haben wir dann vor allem überlegt, was könnten wir denn als Intervention, als therapeutischen Ansatz weiterentwickeln, um ganz speziell diesen Menschen zu helfen, die Hemmkontrolle zu verbessern auf Nahrungsreize. Und wir haben da verschiedene Methoden entwickelt. Also wir haben auf der einen Seite auch einen psychotherapeutischen Ansatz entwickelt, wo es speziell darum ging, auch in einer Gruppenpsychotherapie dann einzuüben, eben nicht diese Nahrungsmittel zu essen, ja, die bevorzugt gegessen werden eigentlich in einem Essanfall. Und wir haben aber auch andere Methoden entwickelt und erprobt. Da geht es zum Beispiel um ein kognitives Training, also am Computer zu üben, eigentlich von Nahrungsmitteln wegzuschauen. Und wir haben außerdem dieses Training auch kombiniert mit nicht-invasiver Hirnstimulation.
Wie sieht es denn in der Gruppensitzung aus? Also sitzt man da gemeinsam zusammen und hat das Essen vor sich und entscheidet das dann nicht zu essen? Können Sie das ein bisschen beschreiben?
Ja, also man muss sagen, bei dieser psychotherapeutischen Intervention ist es so, dass die auch in mehreren Sitzungen stattgefunden hat. Also das waren insgesamt 8 Sitzungen. Sehr wichtig ist, dass wir das gut vorbereiten. Also es geht da auch immer ganz viel um sogenannte Psychoedukation. Also es wird erstmal sehr ausführlich auch besprochen, wie kann man sich das vorstellen? Also welche Befunde haben wir denn zur Binge-Eating-Störung? Was wissen wir denn darüber, gerade zu diesen Themen Belohnungsverarbeitung, Hemmkontrolle, sodass man das erstmal ganz gut vorbereitet und gemeinsam eine Basis hat. Und dann ist tatsächlich die Idee, dass die Patientinnen ihr bevorzugtes Binge-Food mitbringen, also die Nahrungsmittel, die sie besonders verlockend finden oder die für sie auch sehr schwierig deshalb sind, mit denen umzugehen, weil sie die im Rahmen von Essanfällen eben dann auch essen. Und dann wird es eben sehr gut vorbereitet, ja, diese Exposition im Endeffekt, dass man das tatsächlich mitbringt und auch vor sich hinstellt und dann sehr ausführlich bespricht, was passiert denn da eigentlich. Also das sind ja auch zum Beispiel dann so Sinneseindrücke, das sieht sehr lecker aus, das riecht sehr lecker und dass man im Endeffekt das mal komplett durchspielt, dass man jetzt im Endeffekt das hinkriegt, dieses Nahrungsmittel eben nicht zu essen. Und das ist natürlich auch ein großes Erfolgserlebnis, ja. Es geht in der Regel darum, die Hemmkontrolle zu trainieren. Und das kann ich auf verschiedene Weise tun. Es könnte auch ein Training sein, wo man zum Beispiel eine bestimmte Taste drücken muss auf der Tastatur, wenn man einen Nahrungsreiz sieht. Und dann soll man später zum Beispiel genau das nicht mehr tun. Also da gibt es so verschiedene Ansätze. Und bei uns war es so, dass wir ein Training verwendet haben, wo es tatsächlich ums Wegschauen geht. Also es geht um Aufmerksamkeitskontrolle. Und wir haben in unserer Studie auch die Patienten aussuchen lassen vorher, welche Nahrungsmittel sie besonders schwierig finden. Also wir haben das auch ein Stück weit personalisiert. Da gibt es eine ganze Reihe natürlich von sehr leckeren, hochkalorischen Nahrungsmitteln, die hauptsächlich dann vielleicht auch im Rahmen von Essanfällen gegessen werden. Und die Patienten haben dann eben ausgewählt, was finden sie denn besonders verlockend, was ist wirklich schwierig für sie und haben dann trainiert in mehreren Sitzungen, nicht dahin zu schauen. Also es ist so ein Training, wo im Endeffekt diese Nahrungsreize leicht seitlich im Gesichtsfeld erscheinen. Und normalerweise ist der Reflex, da ja sofort hinzuschauen, wenn ein neuer Reiz gezeigt wird, das zu explorieren. Und diese Tendenz ist ziemlich verstärkt, gerade wenn es jetzt auch was Verlockendes ist, ja, ein leckeres Nahrungsmittel. Und es ist gar nicht so einfach, das zu unterdrücken. Und die Patienten haben das geübt, über mehrere Sitzungen tatsächlich da wegzuschauen.
Das hilft dann wahrscheinlich auch im Supermarkt beim Einkaufen, eben vorbeigehen zu können, nicht einzukaufen.
Genau, das war auch die Rückmeldung von einigen unserer Patienten, die gesagt haben, ja, sie haben das wirklich richtig gemerkt, dass sie das auch in den Alltag transferieren konnten, weil sie tatsächlich in ihrer Aufmerksamkeitslenkung gestärkt waren. Also sie hatten tatsächlich eine Idee, okay, ich kann das, ich habe das jetzt geübt, ich muss mich nicht immer da reinziehen lassen sozusagen. Das ist natürlich enorm wichtig, gerade im Supermarkt, weil da ist auch eine Risikosituation. Also viele beschreiben das dann auch, gerade wenn sie durch die Regale gehen und dann wissen sie ja auch, wo sind denn die Produkte vielleicht, die sie halt sehr, sehr ansprechen und die lecker sind. Und wenn man es dann mal zu Hause hat, ist es noch mal schwieriger natürlich, wenn man vielleicht dann in der Situation ist, das zu unterdrücken und eben nicht zum Kühlschrank oder zur Schublade zu gehen und es rauszuholen.
Und Hirnstimulation, das heißt, bei der Binge-Eating-Störung, ähnlich wie bei der Anorexie, schlägt sich diese Essstörung auch im Gehirn nieder und kann dort auch direkt tangiert werden, sage ich mal?
Ja, also es ist genau ähnlich, wie ich es vorhin bei der Anorexie beschrieben habe, haben wir es eigentlich bei der Binge-Eating-Störung so, dass wir auch aus Grundlagenstudien wissen, dass hier diese Hirnareale, die für die Verhaltenshemmung zuständig sind, eben oft zu wenig aktiv sind. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel diese verlockenden Nahrungsreize gezeigt werden, dann haben die Betroffenen Schwierigkeiten oder haben weniger Aktivierung in diesen Hirnarealen. Und jetzt ist es die Idee eigentlich von dieser Hirnstimulation, die eben von außen ja nicht invasiv durchgeführt wird, dass man genau an diesem Hirnareal, also gibt es auch einen speziellen Bereich, den man stimuliert, dass man hier durch eben diese Stimulation unterstützen kann. Also im Endeffekt diesem Hirnareal hilft, aktiv zu werden, gerade gleichzeitig mit diesem Training, sodass man im Endeffekt die Idee hat, dass man die Effekte des Trainings nochmal verstärken kann und auch nachhaltiger machen kann, indem man gleichzeitig dieses Hirnareal unterstützt.
Mhm. Wo liegt das denn, dieses Hirnareal? Können wir es so grob verorten?
Ja, das ist im Endeffekt im Frontalhirn, also hier praktisch hinter der Stirn sozusagen. Das sind so die Bereiche des Gehirns, die für die Verhaltenssteuerung hauptsächlich zuständig sind.
Okay, und da beobachten Sie, dass es tatsächlich gute Effekte hat und kriegen gute Rückmeldungen?
Genau, also auch da war es so, dass wir sehr viele Patienten auch hatten, die gesagt haben, ja, sie möchten das gerne machen. Also das ist erstmal für uns natürlich der erste Schritt, wenn wir was Neues anbieten, dass wir erstmal sehen müssen, ja, ist es denn auch so, dass Patienten das anspricht, ja, weil das ja auch für uns das Allerwichtigste ist, dass wir auch akzeptierte Therapieansätze entwickeln. Und wir hatten dann eben auch sehr gute Rückmeldungen von Patienten. Das hatte ich gerade schon beschrieben, dass sie auch das Gefühl hatten, es bringt ihnen tatsächlich was, auch für ihren Alltag. Wir haben gesehen, dass das Training alleine sehr hilfreich war. Also alleine dieses kognitive Training hat dazu geführt, dass die Verhaltenshemmung verbessert worden ist bei den Patienten und dass auch tatsächlich sie ihr Essverhalten besser regulieren konnten.
Vielen Dank für das Gespräch, Katrin Gehl. Das war der SWR 2 Wissen Science Talk. Ich bin Julia Nestlin und habe mit der Professorin für translationale Psychotherapieforschung Katrin Gehl gesprochen. Die Science Talks gibt es übrigens auch als Video. Sie finden sie in der ARD Mediathek.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.